Etappe 2. Von der hohen Sonne bis zur Grenzwiese.
Auf einem breiten Forstweg nähert sich der Wanderer der größten Herausforderung des Rennsteigs. Der Pfad führt einen Tag lang stetig bergan zum zweithöchsten Gipfel. Bis zur Glasbachwiese führt eine Chaussee, die früher stark befahren war. Vielfacher Wegezoll machten das Reisen in Zeiten der Kleinstaaterei zu einem teuren Unterfangen. Linker Hand passiert man nach einiger Zeit ein ungewöhnliches Wäldchen, das Jubelhainbörnchen. Ein eifriger Eisenacher Forstmann pflanzte es für seinen Großherzog Karl Alexander. Junge Eichen, Birken und Fichten formten dessen Initialen C und A. Der Ruhmesbezeugung mangelte es über die Jahrzehnte allerdings an Pflege. Die Bäume wuchsen kräftig und die Form der Buchstaben ist heute nicht mal mehr aus der Luft zu erkennen. Nach einer dreifachen Weggabelung in Ascherbrück führt der Weg zum Hubertushaus. Zwei Gedenkschilder erinnern an Luise Gerbing und Johannes Bühring. Beide haben den Rennsteigverein mitbegründet und Pfade und Wege in zahllosen Wanderungen genau erkundet. Luise Gerbing machte als Thüringer Waldfrau auch Einzelstudien über die Menschen am Rennsteig und bewahrte einzigartiges Kulturgut vor dem Vergessen. Johannes Bühring verfeinerte die Karten über das Gebiet und brachte den Wanderführer Steinerne Chronik heraus. Schon bald, nach der neuen Wiese, stößt man an einer Buche auf ein weiteres Relikt der Rennsteigbewegung. Hoch in den Ästen baumelt ein hölzerner Schlüssel, der zum Ruhlaer Häuschen gehören soll. An der Stelle des ehemaligen herzoglichen Jagdhäuschens findet der Wanderer aber nur noch einen Wegstern. Ein typischer Scherz der Renner, um Neulinge zu foppen. Eine Straße verlässt den Rennsteig und führt hinunter ins Handwerkerstädtchen Ruhla. Schon im 11. Jahrhundert sollen sich hier die ersten Bergleute, Köhler und Eisenschmiede niedergelassen haben. Sie siedelten in der Talenge, um mit Wasserkraft Räder und Pochwerke anzutreiben. Lautmalerisch steht Ruhla für rollendes Wasser. Bis zur Verbreitung von Feuerwaffen schmiedete man hier Schwerter. Als die Nachfrage sank, schwenkten die geschickten Handwerker auf Messerfabrikation um, bevor starke Konkurrenz und ein preußisches Importverbot sie auf eine neue Geschäftsidee brachten. Pfeifen aus Holz machten den Ort zur Weltpfeifenmetropole. Doch auch dieser Ruhm sollte nicht lange halten. Zigaretten und Zigarren verkleinerten den Markt für Pfeifen. Mit neuem Erfindergeist fertigten die Handwerker nun Taschenuhren. Aufgrund ihrer Form wurden sie zunächst als Rühler Kartoffeln bekannt. Anfang des 20. Jahrhunderts galten Uhren aus Ruhla weltweit als präzise und preiswert. Das alles gehört heute der Vergangenheit an und man mag sich fragen, was sich die Ruhla wohl als nächstes ausdenken werden. Die eigentliche Wanderung führt jedoch geradeaus weiter und schlägt einen weiten Bogen um die Schlauchentalwiesen. An ihrer baumbestandenen Seite pflegte August Trinius seinen Blick über das Erbstromtal schweifen zu lassen. Eine Bank, die Triniusrast, erinnert an den Wanderschriftsteller der Kaiser-Wilhelm-Zeit. August Trinius entfachte Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen Schilderungen einen regelrechten Wanderansturm auf den Rennsteig.
Jener uralte, seltsame und geheimnisvolle Weg, der unter dem Hauptnamen Rennstieg über den scharfgratigen Kamm des gesamten Thüringer Waldes, wie eines Teils des Frankenwaldes, von der Werra bis zur Saale läuft, bildet nicht nur für Thüringen und die deutschen Lande eine Merkwürdigkeit ersten Ranges. Kein Gebirge der Welt hat etwas Ähnliches aufzuweisen. Er ist das älteste kulturgeschichtliche Denkmal Thüringens, das bereits eine umfangreiche Rennstiegliteratur hervorgebracht hat, und über dessen Entstehung und Bestimmung Geographen und Geschichtsschreiber schon manch wackere und ernsthafte Fehde angezettelt haben. Aber nicht nur den Forschern bot er Stoff und Anregung, Spürsinn und deutsche Gelehrsamkeit daran zu erproben. Der wunderbare Zauber seines Wesens hat gar manchmal die Harfen der Dichter inniger und feuriger aufrauschen lassen und in den Sagenkranz, der das Thüringer Land umflicht, hat der Rennstieg manch schöne sinnige Blüte eingewebt.
Angespornt von Entdeckergeist erreicht der Wanderer nach kräftigem Anstieg den Auerhahn. Einst beliebtes Ausflugsziel der Rula beherbergt die Hütte heute den Bergrettungsdienst. Die damals so anziehungsstarke Fernsicht wird inzwischen von dichtem Wald verstellt. Nur der Name der großen Meilerstätte erinnert noch an die Holzkohleherstellung zur Feuerung von Schmelzhütten, die eine fast vollständige Rodung dieser Höhe zur Folge gehabt hatte. Der Blick des heutigen Wanderers kann sich aber auf die kleine Sonnenuhr richten, die in Gestalt einer Weltkugel mit Tierkreis den Rastplatz schmückt. Am Ende eines bald abzweigenden Pfades verbirgt sich der Glöckner. Dank eines Windbruchs, der die verstreute Granitgruppe im Herbst 2003 heimsuchte, ergießt sich nun der freie Blick auf die Vorberge über das Werratal bis hin zur Rhön. Die Steine selbst stecken voller Erinnerungen an die Menschen des Rennsteigs. Zunächst stößt der Wanderer auf den Königsstuhl, eine Felsengruppe benannt nach Oberforstrat König. Ihm gelang es, das umliegende Gebiet aufzuforsten und landwirtschaftlich zu gestalten. Kurz darauf erinnert ein dolmenartiger Stein an Elisabeth Streller. Als Rennsteigforscherin verzeichnete sie in ihren Schriften alle 1315 Grenzsteine. Ein schmaler Pfad führt schließlich zur geheimnisvollsten der Felsgruppen. Die Rennsteigsphinx trägt eine Inschrift, über deren Bedeutung Forscher bis heute rätseln. 1813 wurde hier gepflanzt für 1871, steht eingemeißelt in den Stein. Und zunächst scheint die Lösung klar. Der Sieg über Frankreich in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 legte den Keim für die Gründung des Deutschen Reiches nach erneutem Sieg über Frankreich 1871. Fast unheimlich kann einem jedoch zumute werden, wenn man in alten Büchern stöbert, denn die Inschrift ist bereits für das Jahr 1830 belegt. Inzwischen ist man sich sicher, dass sie von Schülern der Forstakademie stammt, die 1813 mit der Aufforstung des Glöckners betraut waren. Erklärt wird das Rätsel damit nicht. Eine derartige Prophezeiung für das Wachstum der gepflanzten Keime ergibt wenig Sinn, denn ein Zyklus von 58 Jahren ist in der Forstwirtschaft unbekannt. Wieder zurück auf dem Rennsteig trifft der Wanderer nach kurzem Abstieg auf das Straßendreieck Glasbachwiese. Der Granitblock mitten in der Landschaft mag einen erstaunen. Scherzhaft erzählen die Einheimischen, ein Riese, der einstmals über den Kamm des Mittelgebirges wanderte, habe diesen Stein in seinem Schuh gefunden und dort ausgeschüttelt. Tatsächlich war der Granitblock für den Bau eines Denkmals bestimmt gewesen. Nachdem man ihn vom Glöckner bis zur Glasbachwiese geschafft hatte, wurde er jedoch für zu schwer befunden und liegen gelassen. Vorbei an der Schillerbuche, die dem Dichter an seinem 100. Todestag zum Andenken geweiht wurde, führt der Pfad zum Waldrand und passiert die Wegkreuzung an der Walper. Ganz in der Nähe war es auch, dass Martin Luther zur Täuschung seines Bruders und Kutschers verschleppt wurde. Nach Rechtfertigung seiner reformatorischen Thesen vor Kaiser und Fürsten war Luther mit Reichsacht belegt worden. Sein Landsherr, der bemerkenswerterweise katholische Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, misstraute der offiziellen Schonfrist, die für Luthers Rückkehr nach Wittenberg gewährt worden war. Aus Sorge um dessen Leben ließ er ihn bei Nacht und Nebel in Sicherheit bringen. Vorbei an der Hirschspalzwiese gelangt der Wanderer zum Dreiherrenstein auf dem großen Weißenberg. Dreiherrensteine markieren die Punkte, wo einst die Grenzen dreier Herrschaften aneinanderstießen. Obwohl der Stein auf dem großen Weißenberg ein eher unscheinbares Erscheinungsbild bietet, hat ihm der Thüringer Komponist Ludwig Böhner eine ganze Oper gewidmet. Diese Aufmerksamkeit verdankt der Stein wohl der damaligen Sehnsucht nach Reichseinigung, für die er als Symbol herangezogen wurde. Auch Scheffels Rennsteiggedicht spricht in diesem Sinne.
Und als wir kamen zum Dreiherrensteine, briet schon am Spieß das Reh, das wir erlegt. Am Steintisch ward im traulichen Vereine im Namen der drei Herren des Mahls gepflegt. Und da geschah's, nach Brauch der Nachbarmärker, dass jeder Gast auf eigener Hoheit saß, und doch der Thüring und der Henneberger mit dem von Fuld aus einer Schüssel aß. In strengen Rechten Nachbarschaft und Frieden, so ward's durch dieses Sinnbild uns beschieden.
Während Viktor von Scheffel dem Dreiherrenstein auf diese Weise zu Berühmtheit verhalf, prangt in der nahegelegenen Waldschenke wiederum ein Denkmal für den Dichter. Der Weg klettert nun unaufhaltsam dem Gipfel des Inselsberges entgegen. Mit jedem Schritt, so scheint es, gewinnt die Sicht hinunter ins Tal an Schönheit. Besonders auf der Terrasse des Venezianersteins gerät man ins Staunen angesichts der sich in der Tiefe ausbreitenden Waldtäler. Der Name des Steines mag auf Mineralsucher aus Venedig zurückgehen. Sie reisten in alten Zeiten regelmäßig in den Thüringer Wald, um nach Zutaten für die venezianische Glaserzeugung zu schürfen. Vor allem an Farbgestein war ihnen gelegen. Das Geheimnis hinter ihrer venezianischen Glaskunst gaben sie jedoch nicht preis, weshalb sie den Menschen im Thüringer Wald Stoff für zahlreiche Gerüchte boten. In seinem letzten Steilaufstieg geht es auf die Spitze des großen Inselsberges. Der ehemalige Vulkan thront mit seinen 916 Metern als zweithöchster Punkt des Rennsteiges über dem Thüringer Wald. Seiner guten Zugänglichkeit und berauschenden Aussicht hat er es zu verdanken, der meistbesuchte Berg des Thüringer Waldes zu sein. 1649 ließ Herzog Ernst der Fromme auf seinem Gipfel ein achteckiges Jagdhaus errichten. Auch der Dichter Johann Wolfgang von Goethe besuchte den Berg auf einer seiner mineralogischen Wanderungen und zeigte sich am nächsten Morgen zutiefst beeindruckt vom Kampf der Sonne gegen die Wolken. Frühere Namen wie Emseberg, Enseberg oder Enselberg verweisen auf die in der Nähe entspringende Emse als Herkunft des Namens. Der Rennsteig teilte den Inselsberg einst in gotisches und hessisches Gebiet. Dies kann noch heute an den beiden Gaststätten erkannt werden, die sich in damaligen Zeiten in Konkurrenzfäden um die Einkehr der Wanderer verstrickten. Im Jahre 1911 ging der Pächter des gotischen Gasthofes gar so weit, eine Holzwand vor die Fenster des preußischen Wirtshauses zu setzen, um den Gästen die Aussicht zu nehmen. Er wurde jedoch von der Behörde gezwungen, die Sichtblende unverzüglich wieder zu entfernen. Geschichten über den Rennsteig vermischen einfach Wirkliches und Fantastisches miteinander. Insbesondere seine Berghöhen inspirieren zu geheimnisumwobenen Sagen. Ähnlich wie beim Brocken wird auch von einem Hexensabbat in der Walpurgisnacht auf dem Inselsberg berichtet. Und aufgrund seiner Lage und Form gilt der Berg obendrein als Wetterprophet. Ein Stein auf dem Gipfel erinnert an Karl Volkmar Stoll, einen Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Stoll verfolgte eine Pädagogik, welche die menschliche Beziehung als Gemeinschaft zwischen dem Zögling und dem Lehrer betont. In Seminarreisen führte Stoll Schüler und Lehrer in den Thüringer Wald, um die Bewährung geförderter Anlagen in außerunterrichtlichen Realsituationen zu ermöglichen. Auf einem Stufenweg hinab über die Reitsteine erreicht der Wanderer schließlich das Ziel seines zweiten Tages. Die Grenzwiese, auch Kleiner Inselsberg genannt, markiert die Grenze zwischen Sachsen-Gotha und der hessischen Enklave Schmalkalden. Fast bescheiden fügt sie sich in das Bild der Landschaft. Und auch wenn erst ein Fünftel der gesamten Strecke zurückgelegt wurde, so ist die größte Herausforderung der Rennsteigwanderung nun gemeistert.